Ihr hört den Podcast von Fokus Köniz.
Für das, wo wir unterwegs sind hier, ich finde es eine ganz besondere Sache, mit euch unterwegs. Und ich bin auch öfters unterwegs für verschiedene Arbeiten, MyLife Workshop. Jetzt am Samstag bin ich am Frauenimpulstag in, weiß ich, wo das ist, irgendwo, muss ja schauen, wo, Wetzikon, glaube ich. Frauenimpulstag, ich bin der einzige Mann, der den MyLife Workshop einen Workshop macht mit einer Frau, mit einem Teil. Und ich bin immer wieder unterwegs mit dem Zug und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt und beobachtet im Bahnhof Bern, das gestunk, oder? Wenn da alle rein und raus gehen und dann laufen wir ja da kreuz und quer. Und sie haben ja probiert, ein neues Gebot durchzubringen. Haben ja gesehen, mit den Laufrichtigen im Bahnhof Bern, also die, die rechts laufen müssen und die links laufenden. Und es war ja spannend, weil die das in die Zeitung gebracht haben, dass sie das wieder umsetzen und uns überall propagiert haben. Und irgendwie hat ihr das geklappt, irgendwo schon nicht ganz. Ja, ich beobachte das dann manchmal und dann sehe ich so in Gesicht drin und denke, einige von denen, die das brechen, das Gebot, die machen das extra. Ich denke, ich lasse mir doch das nicht vorschreiben, da wo ich überlaufe, oder? Es gibt so Menschen, die das so denken, oder? Andere checken das gar nicht, dass es da viel am Boden hat und so. Die wissen das gar nicht oder die anderen vergessen es überhaupt nicht. Also, und die, die es jetzt brechen und sagen, nein, das mache ich nicht, ich glaube, wenn sie vernünftig nachdenken, dann denke ich, das ist eigentlich noch eine vernünftige Sache, oder? Weil wenn du irgendeinen älteren Menschen siehst, der muss durch die Menge mit einem Koffer noch, wo Luther entgegen Leute kommen, wäre es ja schon hilfreich eigentlich. Das müsste zu denen die zugeben, die es brechen. Die haben mir überlegt, ja, wie brechen wir so ein Gebot eigentlich denn am Boden? Also wie bringt man das, dass das akzeptiert wird? Die können jetzt ja nichts anderes als motivieren. Aber an und für sich müssen die Polizisten herstellen. Ganz klare Regeln machen, wo ist der Einstieg, in welche Richtung und dann Bussen verteilen. Es ist so ein bei uns Menschen, ja. Bei einem Bericht in der Zeitung, einmal haben Polizisten darüber berichtet, in einer Schweizer Stadt. Er hat gesagt, wenn wir würden jetzt an einem Wochenende alle Regeln, also alle Kontrollen entziehen, es würde ein Chaos ausbrechen. Die Menschen würden alle Gebote brechen, die sie vorher, oder viele Gebote brechen, die sie vorher eingehalten haben, weil sie jetzt nicht mehr kontrolliert werden. Und jetzt in unserer Serie bei den 10 Geboten, habe ich mir gedacht, so ähnlich muss es ja Gott gehen. Er hat 10 Gebote jetzt aufgestellt. Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man, die werden die ganze Zeit übertreten. Auch von ganz grossen Glaubenshelden werden sie einmal übertreten, die Gebote. Entweder hat sie vergessen, dass es das Gebot gibt, du sollst nicht ehebrechen, zum Beispiel, oder man das bewusst brechen. Oder es gibt natürlich auch Leute, die das gar nicht wissen, dass Gott das gesagt hat. Die 10 Gebote verschwinden ein bisschen von der Landkarte, obwohl man mit der Vernunft eigentlich müsste sagen, mal, die Gebote, die Gott gehört, sind eigentlich vernünftig gut. Ja? Wir kommen jetzt in den zweiten Teil von den 10 Geboten. Der erste Teil, die ersten paar Gebote gehen in die Richtung unsere Beziehung zu Gott. Eben Gott an erster Stelle, kein Bildnis machen, den Namen von Gott ehren. Und auch der Sonntag heiligen ist auch eigentlich ein Gebot. Am Sonntag soll Gott im Zentrum stehen. Darum machen wir Gottes Dienst. Und jetzt, gerade bei der zweiten Serie, also jetzt kommt der zweite Teil, geht es auf die praktische Ebene. Also alles, was unser Leben so anbetrifft. Und gerade dort merken wir an und für sich vernünftige Gebote. Und trotzdem, der Mensch bricht sie. Also jetzt der Sonntag zum Beispiel, wo wir letztes Mal kamen, im Simon. Ich meine, die intelligentesten Leute auf diesem Planeten, die vielleicht auch wissen, dass Gott gesagt hat, ja, viele wissen das, und sollst du einen Tag ausruhen. Sie sind super gescheit, aber sie arbeiten durch. Also sie brechen es, warum auch immer. Es wird einfach gebrochen. Ich weiss nicht, warum das mir so, vielleicht ihr nicht, aber ich schon auch ein bisschen. Also, es soll nicht gerade so sagen, Gebote sind zum Brechen da, oder? Geschwindigkeitsbegrenzungen sind da, um sie zu brechen. Also meinst du, Königs kommt jemand auf die Welt, wenn du es anfasst. Da hast du am ersten Jahr so viel Buße gezahlt, wie das ganze Leben fast nicht. Weil die es so kontrollieren hier. Aber wenn sie es nicht würden, ich würde es brechen. Weißt du warum? Sind die Gebote von außen an uns herkommen? Du sollst nicht. Schon gerade bei uns, in unseren Herzen, etwas, das einen Widerstand auslöst. Ach, das lasse ich mir nicht gefallen, ich bin doch frei oder was auch immer. Und ich denke, dass Gott das irgendwie, ja, der weiß ja alles, er hat das gewusst. Und es gibt in der Bibel so ein geistliches Prinzip, wo ganz ein wichtiges Prinzip ist, auch in Bezug auf Gebot, wo er im Alten Testament x-mal prophezeit hat, wenn er mit mir die Bibel mal führen, nämlich und der Jeremia aufschreibt. Eben der Prophet aus dem Alten Testament, Kapitel 31. Da gibt der Gott ein Versprechen, Seite 789. Und das Versprechen, das er da gibt, gibt Gott an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Einmal im Ezekiel, ganz klar, oder mehrmals im Ezekiel. Und dort steht im 31. Vers, im 33. zuerst. Also das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Also das Versprechen von Gott mit Israel und gemeint von Jesus ist noch die Verlängerung, das Weitergehen von dem Israel und sagt, hey, ich gebe euch das Versprechen, weil ihr so Mühe habt mit diesen Geboten, die von außen kommen, ich will es euch das Herz hineingeben. Ich will es euch in euer Innenleben, in euer Sinn hineingeben. Die Bibelstelle, die wir einfach mal so einen Pin im Hirn anmachen jetzt. Ich gehe dann nachher nochmal darauf hin, auf den Bibelvers hier. Also das Versprechen, gebt euch das ins Herz. Aber wenn wir jetzt zu dem vierten Gebot kommen, oder nach der Zählweise von Martin Luther, 40 Gebote an der römisch-katholischen Kirche. Und so ist das 50. Gebot. Dort heisst es, eben im 2. Mose 20, Vers 12. Ja, im 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das sich der Herr, dein Gott, dir geben wird. Was löst es aus? Was löst das Gebot in dir aus? Oder anders gefragt, wie geht es dir mit deinen Eltern? Oder anders gefragt, wie geht es dir mit deinen Kindern? Was löst das Gebot aus? Mir hat das schon sehr zum Nachdenken gebracht. Erstens auch, weil das erste Gebot, das Gott jetzt gibt, auf dieser horizontalen Ebene, fährt in dieser kleinsten Zelle an, wo keiner von uns kann irgendwo sich daraus herausmogeln, weil wir alle irgendwo geboren worden sind von irgendeiner Mutter. Und irgendwo hat es einen Vater gegeben. Es fängt in dieser kleinsten Zelle an, so wie der Jeremias Gotthelf gesagt hat, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Also das, wo, dort fängt es eigentlich an. Und das ist schon noch speziell, dass Gott jetzt genau da anfängt mit einer Regel. Und nicht irgendwo anders, wo man sagen könnte, das wäre auch noch wichtig. Ich fange genau da an. Also in dieser Zelle, wo der Geburtsort ist von uns allen, von unserem Selbstwert, oder Zerstörung von unserem Selbstwert. Der Art, wo unsere Werte gebildet sind, wo wir geprägt sind, ob schlecht oder gut geprägt sind, dort fährt es irgendwo an. Aber eigentlich fährt es schon weiter vorne an, wenn wir im 5. Vers schauen, da geht es ums Bildnis. Und dann heisst dort im 5. Vers, eben bete die Bilder nicht an, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich bin ein eifriger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern, derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nicht ein einfacher Vers hier, aber auch nicht schwierig. Im Prinzip sagt Gott hier, wir alle fangen dort an, wo unsere Eltern aufgehört haben. Jede Generation fängt wieder dort an, wo die Eltern aufgehört haben, fahren die nächsten Winter. Der Bibelvers sagt eigentlich nichts anderes. Wenn die Eltern sündig gelebt haben, schlecht gelebt haben, dann ist der Startpunkt für das Kind einfach böse. Und wenn die Eltern ein Segen gewesen sind, dann ist der Startpunkt ein anderer. Aber wir können gar nicht alle anders starten, als wir sind, auch wenn wir es wollen. Wo unsere Eltern aufgehört haben, fahren wir weiter. Das ist mir immer ganz stark im Kopf, wenn ich an meine Frau und mich denke, an unsere Hintergründe, die Eltern, die wir haben. Und dann merken wir, wir haben ganz einen anderen Startpunkt. An den Prägungen und an den Verletzungen und weiss nicht, was alles von den Eltern. Also, der Vers fällt eigentlich schon dort an. Und es ist so ein zentrales Thema, das mit dieser Elternfrage. Eine Lehrerin hat einmal eine Umfrage gemacht in der Schule bei ihrem Kind. Sie hat so einen Satz aufgeschrieben, ich wünsche mir. Und dann da ein Satzbild daraus. Und sie hat erwartet, dass dann natürlich der Hauptteil kommt, ich wünsche mir eine Playstation oder ein iPhone oder was immer. Und sie ist dann ganz überrascht, dass 2/3 der Kinder familiäre Wünsche haben. Familiäre Schwierigkeiten definiert haben. Zum Beispiel gesagt haben, ein Kind hat sich gewünscht, dass seine Eltern nicht mehr streiten. Ein anderes Kind hat sich gewünscht, dass der Vater wieder zurückkehrt. Ein drittes, dass die Mutter doch nicht einen anderen Freund noch draussen hätte. Ein viertes hat sich gewünscht, gute Noten. Dass sie vom Vater geliebt und angenommen wird. Und ein Kind hat geschrieben, ich wünschte, ich hätte nur einen Vater und nur eine Mutter, damit sich die anderen nicht mehr über mich lustig machen. Doch ich habe 3 Muttis und 3 Väter. Ja. Heute ist es manchmal vielleicht umgekehrt. Ja. Ich habe leider nur eine Mutter und einen Vater, das tut mir leid. Alle anderen haben mehr. Ja. Also, das ist so ein zentrales Thema, Elternbeziehung und ich als Kind. Das ist eine weitreichende Beziehung. Es gibt keine Beziehung, die dermaßen Anforderungen an mich stellt das ganze Leben lang. Ich habe mir gewünscht, mal eine Zeit lang wegzuziehen von meinen Eltern, ganz abgenabbert, nichts mehr. Aber jetzt bin ich 55 und ich bin immer noch angenabbert an meine Eltern. Ist auch gut so. Aber es ist eine Beziehung, die einfach immer geht, die immer da ist. Und wir können nicht ausweichen. Ich hatte schon Beerdigungen gehabt, wo Kinder das erste Mal wieder, weil in der Familie jemand gestorben ist, ihren Eltern begegnet sind. Oder noch tragischer, das erste Mal wieder den Eltern begegnet sind, wenn dann der eine die Eltern dann schon gestorben ist. Aber wir kommen nicht darum weg. Ein junger Mann hat mir gesagt, ich habe meine Eltern nicht können aussuchen. Und hat der andere gesagt, aber deine Eltern haben dich auch nicht können aussuchen. Ja, wir haben, gut, heute in der Technik kann man den vielleicht mal einstellen, weil ich das noch wollen, aber wir können mit den Kindern über, die wir haben. Und ich habe mir gedacht, welche Beziehung birgt grösseres Potenzial für Freude als die Elternbeziehung und die Kinderbeziehung? Und gleichzeitig das grösste Potenzial an Leiden und Schmerzen. Und Freude und Hass. Und wir sind alle betroffen. Und wenn man das Bild betrachtet, und der Sascha Dörger hier, ich hoffe, es geht nicht ganz zusammen, oder Sascha hier gemalt hat oder entwickelt hat oder entworfen hat, muss ich sagen, das ist eines der besten Bilder in der ganzen Serie. Und das zeigt uns auf, dass ältere Kindbeziehungen etwas ist, wo, wie er es dargestellt hat, immer über das ganze Leben verbunden ist. Und zwar wirklich verbunden ineinander. Man bringt es nicht auseinander. Die Kinderphase, die Altwerdenphase, die Erwachsenenphase, alles ist da drin verschmolzen. Man kann es nicht auseinander dividieren. Ineinander hineinverbaut, ob er will oder nicht. Alle Altersstufen, ich habe mal so einen lustigen Vergleich von Altersstufen gehört. Es gibt 4 Altersstufen. Die haben alle im Samichlaus. In der ersten Altersstufe glauben wir an Samichlaus. In der zweiten Altersstufe glauben wir nicht mehr an Samichlaus. Und in der dritten Altersstufe spielen wir das Samichlaus. In der vierten sehen wir unsere Samichlaus. Ja, das ist eine super Beschreibung. Alle 4 Stufen, alle 4 Samichlaus-Stufen sind in diesem Gebot drin, sind in diesem Bild drin, sind in dieser ganzen Art. Und ich stelle schon fest, dass das in mir viel auslöst. Das Gebot. Ich meine, wenn das Gebot kommt, du sollst nicht töten, betrifft mich das emotional weniger. Weil ich mich nicht jetzt erinnern kann, dass ich mal in die Situation kam, wo ich also jetzt tatkräftig hätte töten wollen. Aber hingegen das Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das löst in mir ziemlich viel aus. Viel Fragen. Meine Frau hat ganz vorbildliche Eltern. Wirklich. Wirklich vorbildliche Eltern, finde ich es. Aber als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie das gebaut. Da hätte sie fast nicht mit dem umgehen können. Vater und Mutter ehren. Ich habe es gar nicht auf die Reihe gebracht. Ich dachte, du kennst ja meine Eltern gar nicht. Und meine Eltern wirst du kennen. Dann hat es Mühe, was heisst jetzt da ehren und so. Wie geht man mit dem um, mit dem Wort schon ehren? Und ich habe gemerkt, es löst wahnsinnig viel Spannung aus. Und darum gibt einiges zu erklären und klären bei diesem Gebot. Und ich jetzt probiere, und es gibt ganz viele Themen, die ich jetzt weglasse. Da gibt es dieses Thema Erziehung und Kinder und Eltern, wie sollen sich verhalten und Kinder, wie sollen sich verhalten. Ich werde auf ein paar Sachen eingehen, um den Missbrauch von diesem Gebot. Und ich werde um das Wort Ehre eingehen, was heisst das? So in dem Rahmen. Und den Rest lassen wir weg. Geht es mal um schwierige Eltern? Schwierige Eltern. Ein Teenager würde vielleicht sagen, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Das kennen wir ja. Wenn man Teenager hat, dann fühlt man sich auch sehr schwierig. Und wenn man selber Vater ist von 3 Kindern und ganz ehrlich reflektiert gegen hinten, dann muss man sagen, Mensch, so viel falsch gemacht, so viel verpasst, auch Ehekrisen gehabt. Die Kinder haben das mitbekommen. Vieles kann man dann nachvollziehen und sagen, hey, ja, da sind Fehler passiert. Aber das ist normal. Aber es gibt bei Elternteilen, es gibt schon Eltern, die dann ganz krasse, wo ganz krasse Sachen passen. Und wenn du dem das Gebot gibst und sagst, jetzt sollst du Vater und Mutter ehren, kann er nur leer schlucken. Ich habe einen Brief bekommen von einem Mann, und ich darf vorlesen, einen Teil aus Ausschnitt, anonym, der hat mir geschrieben, in einer intakten Familie ist dieses Gebot einfach umzusetzen. Ich würde jetzt Klammer machen, einfacher. Es ist immer noch nicht einfach. Und jetzt hat der Mann geschrieben, was sagst du zu einem Kind wie mir, welches von einem gläubigen Vater jahrelang misshandelt und schwer verprügelt wurde? Von einem Evangelisten in einem geschützten Missionswerk sexuell missbraucht wurde und dieser von meinem Vater noch gedeckt wurde. Keine Umarmung, nie einen Kuss bekam, nie getröstet wurde, bis zum Tode des Vaters keine Entschuldigung bekam, keine Reue gezeigt wurde. Dessen Vater noch kurz vor seinem Tode sagte, dass er die Kinder noch mehr verprügeln hätte sollen. Ich konnte ihm vergeben. Aber kann man einen solchen Peiniger ehren? Kann man ihn ehren? Bist du mit deinem Brief sie mir in Tränen gekommen? Mit deinem Brief ist jetzt ein extremes Beispiel. Geht aber das auf das Feld, wo die Schwierigkeiten auch sind mit den Eltern. Und man merkt, Eltern versagen manchmal jämmerlich. Haben ihre eigenen Emotionen nicht im Griff, ihre eigenen Baustellen nicht gelöst. Sind wir alle betroffen, auch ich als Eltern. Da muss ich nur herschauen, vielleicht nicht in dieser Dimension. Und wir merken in einer Zeit von dem Mann, wie das Gebot kann missbraucht werden. Gerade von Menschen, die gläubig sind, die dann sagen, hey, aber du musst deine Eltern ehren, egal was ich gemacht habe. Das haben wir erlebt, den Missbrauch von egoistischen Eltern. Das haben wir schon mitbekommen. Darum löst es so viele Fragen aus in dem Vers. Also das Gebot im Alten Testament in dieser Zeit entgegengenommen worden ist vom Volk Israel, hat man noch ein ganz anderes Bild gehabt. Da hat man nicht unbedingt zu kleinen Kindern das gesagt. Das kann ja auch so ein Ding sein, sagen, ah, aber du kleine Kinder, passt nicht auf. He? Weil es noch eine Verheißung, ein Versprechen verknüpft ist. Wenn ihr denn eure Eltern nicht ehrt, dann lebt ihr denn nicht lange, weil das steht ja da. Also so implizit sagt man es eigentlich. Da hat sehr viel Potenzial drin, aber damals hat man gewusst, es geht nicht um die kleinen Kinder, es geht um die Erwachsenen. Weil damals hat es noch keine AVT. Und damals hat es noch nichts drin, da war man eingebunden in eine Sippe. Und das Gebot ist stark darum gegangen, dass die Menschen in meinem Alter oder so um das Alter herum jetzt nicht aufhören, ihre Eltern zu versagen. Das ist noch gar nicht so um den Kurs angegangen. In dem Alten Testament, wenn wir es genau lesen, dann merken die Kinder sind manchmal Material. Die Kinder haben nicht so viel Wert wie die Frauen. Weniger. Im Alten Testament. Also, ihr kennt die Geschichte von Jephtha vielleicht. Seinen Doktor geopfert wegen einem Versprechen, das er Gott gemacht hat. Aber es gibt noch mehr so Stellen. Jesus, wo Jesus dann auf die Welt kam, hat er das Bild von der Frauen verändert. Wenn wir Frauen sind und Kind. Radikal verändert. Er hat es wieder zurechtgerückt. Aber damals war das ganz eine andere Sicht. Jetzt kommen wir zu dem Begriff, den ich den schwierigsten Begriff hier finde. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ehren, der Begriff Ehren. Wie leben wir den Begriff? Ja, natürlich ehren wir die Eltern einfacher als vorbildliche, liebevolle, fürsorgliche, barmherzige, optimale Eltern sind. Schon. Das wäre jetzt völlig die falsche Richtung. Den Begriff Ehre. Es ist gut, wenn man die Bibel wirklich studiert, weil die Begrifflichkeiten, die da kommen, haben wir vielleicht anders gefüllt in unserer Erfahrungswelt, wo wir drin leben, als es gemeint ist. Wenn man da die deutsche Übersetzung anschaut, dann wird hier überall Ehren verwendet. Der Name Ehren. Im Englischen Honor, aber Ehren. Und wenn ich das Wort höre von Ehren, oder wenn ihr das hört, das löst es bei euch aus. Was für Bilder. Ehren. Wir ehren jemanden. Also, wir haben das Sprichwort bei uns. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja? Gestern im Fernsehen die Ehrendame vom zukünftigen Schwimm- und Elbe- oder weiß ich was fest, in Utzendorf im August. Haben die schon ein Fotoshooting gehabt, Ehrendamen. Also die ehren dann den Schwingerkönig, der dann da ist, und die dürfen dann mit den Schwingern reinlaufen und ehren die, oder? Und sagen, ah, das sind die Besten. Ehren, das ist das Begriff Ehren, oder? Oder wenn ein Politiker ein hohes Amt bekommt, Nationalratspräsident, dann hat der einen Ehrenzug durchs Dorf und werden da Blumen und Zümmern und der Ehren. Und wir haben dann das Ehren wie so ein Karlsruher Verneigen. eine Ehre. Natürlich kann ich meine Eltern so in diesem Sinn auch ehren. Wenn ich denke, was meine Eltern investiert haben in mein Leben an Geld und Zeit und Not und Sorgen. Und das sehe ich jetzt, als ich älter bin und als ich selber meine Kinder, ja, als ich auch meine Mühe habe manchmal mit meinen Kindern, dann merke ich auch, okay, da gibt es viele Sachen, die ich das so würde machen, Ehre. Aber trotzdem finde ich es einen schwierigen Begriff, Ehre. Man kann es auch mit Respektieren neu übersetzen, aber wenn wir jetzt im Hebräisch schauen, was steht da für ein Wort? Da steht dort Chavet. Und Chavet kann man übersetzen mit verherrlichen und ehren, aber das Schwergewicht also von dem Wort, das gerade am Anfang kommt, ist Gewicht und schwer. Das wird manchmal verwendet auch für Lasten tragen, etwas Schweres. Und das ist der Hauptbegriff schwer. Ich habe gerade zwei Dinge aufgeschrieben, schwergewichtig sein. Und das gibt dem Wort einen ganz anderen Sinn. Es wird für Gewichte verwendet. Also, wenn man es mit dem Wort würde übersetzen würde, würde das heißen, du sollst deinem Vater und deiner Mutter Gewicht geben. Du sollst ihnen ein Gewicht geben. Das sieht ganz anders aus. Auch die Einstellung vom Gewicht ist immer wieder anders. Was für ein Gewicht gebe ich meinen Eltern? Es gibt einen Begriff, der heisst die Kultur der Ehre. Das ist schon vor ein paar Jahren so gekommen, in die Gemeindewelle hinein. Wir leben in der Kultur der Ehre. Und es ist mit dem Wort Gewicht gefüllt worden. Ihr habt ein Gewicht gegeben, das es nicht verdient, ist das Wort, das hier verwendet wird. Ihr habt ein Gewicht gegeben. Ich weiss, meine Eltern haben es verdient. Aber es gibt einzelne Dinge, ich habe jetzt eine Elternbeziehung, die schwierig ist. Finde ich schwierig. Ich würde den Begriff Ehre da nicht verwenden, aber den Begriff Gewicht in meinen Eltern schon. Ich wollte meinen Eltern Gewicht. Aber die Kultur der Ehre, wie die Bibel das meint, kann man eigentlich nur mit Jesus gestalten. Jesus hat es vorgelegt. Er hat uns Menschen Gewicht gegeben. Obwohl Menschen auch wir ihn ablehnend haben und sogar das Kreuz genagelt haben und bis heute ihn ablehnen, ist Gott, ist Jesus der, der uns Gewicht gibt. Am grössten kannst du dich im Kreuz so gelten. Ja? Wir sagen, obwohl ihr mich ablehnen, ich gebe euch Gewicht. Obwohl ihr es nicht verdient habt, ich gebe euch Gewicht. Ich zeige euch mir. Mein Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da merken das ganze Gewicht von Gott in eine unverdiente Menschheit. Bis heute. Und im Zusammenhang will ich sagen, das ist die Kultur der Ehre. Die Kultur dem Gewicht geben, wo es nicht verdient. Und ich wende es jetzt an die Eltern an. Weil Eltern auch einen Teil haben, wo sie sagen, dass sie Fehler gemacht haben. Haben wir Fehler gemacht. Da sind wir nicht in dem Sinn, dass wir so einen Ehrenkranz zu unseren Eltern anlegen und eine Krönung von unseren Eltern verziehen. Wir krönen euch jetzt und haben immer alles richtig gemacht. Und ihr seid sowieso die Größten von den Größten. Völlig in die falsche Definition. Gebt euren Eltern Gewicht. Das heisst, lasst sie nicht einfach neben dir, so wie sie Fehler gemacht haben, gebt ihnen Gewicht. Gebt ihnen aber auch nicht so viel Gewicht, dass ihr kein Gewicht mehr habt, oder? Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist ein anderer Ausdruck als Ehre. Jesus hat uns die Kultur von der Ehe vorgelegt. Und jetzt nochmal zu dem Bibelvers, wo Simon jetzt gerade einblendet, Jeremia 31 nochmal. Versteht ihr, die Gebote, die Gott uns gegeben hat, von außen betrachtet, sind manchmal schwierig, da beißen wir uns zäh ab. Und jetzt ist Jesus auf die Welt gekommen, am Kreuz zu sterben. Für all das Seich, das die Menschen machen, die schlimmen Sachen, um ihnen das können zu vergeben. Und er ist gestorben und auferstanden. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ich schicke euch, hat das gesagt, versprochen, ich schicke euch den Heiligen Geist, der kommt in euch hin. Das ist der Geist Christi. Er lebt in euch innen. Und wenn der Paulus im Galaterbrief und im Römerbrief und wo immer schreibt, Christus wohnt in mir, der Geist Christi wohnt in mir, dann wohnt das Gesetz Gottes in mir. Das ist die Erfüllung von diesem Vers hier und von anderen Versen im Alten Testament. Das ist der Zeitpunkt, da wird das Gesetz in euch leben. Und ich persönlich habe das so erlebt. Bevor ich Jesus angenommen habe, habe ich es immer von außen betrachtet, du sollst, du musst. Und erst wo Gott in mein Leben hineingekommen ist, habe ich einen anderen Zugang zu der Heiligen Gott bekommen. Habe ich plötzlich wollen, ich musste auseinandersetzen, was es heisst, natürlich meine Eltern ehren. Es hilft mir sehr, mit dem umzugehen, dass ich sagen kann, ich möchte den Geruch, den Jesus hat, dass er dem Gewicht gibt, wo auch falsch liegt, wo schwierig ist, ich möchte den auch leben können. Und übrigens möchte ich, dass wir eine Gemeinde sind, wo die Kultur der Ehre lebt. Dass wir diesen Menschen Gewicht geben, die es nicht verdient haben. Nicht ausnützen lassen, nicht aussuchen lassen. Und trotzdem immer das, was Jesus gemacht hat. Wie viele Mal hat Jesus mir schon Gewicht gegeben, weil er es nicht verdient hat? Ich war völlig daneben gewesen. Und hat mir Gewicht gegeben. Und den Eltern Gewicht geben, ist unterschiedlich, je nachdem, wo du drinnen stehst. Was deine Eltern für mit dir gemacht haben. Und wie du zu ihnen stehst, in welchem Alter das du bist. Und da gibt es jetzt ganz viele praktische Tipps, die gebe ich euch jetzt nicht. Ihr könnt das selber nachdenken. Das kann sein von einem Telefon. Das heisst schon, ich gebe meinen Eltern Gewicht. Sie teilhaben an meinem Leben. Das ist Gewicht. Ich habe meinen Eltern jetzt ein Fotobuch zusammengestellt von ihrer Vergangenheit, von ihrer Kindheit, wenn ich alle Väter kennengelernt habe. Und jetzt habe ich ihnen das geschickt. Das heisst, ich gebe ihnen Gewicht. Ich gebe ihnen Gewicht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das Gewicht in ihr einstellen. Aber Gott sagt, egal was es ist, gebe ihnen Gewicht. Ich möchte am Schluss eine Geschichte erzählen, von Gewicht geben, Eltern, die mich tief bewegt haben. Ich hatte eine Beerdigung von einem Mann, der 50 war, der ein schräger Vogel war, glaube ich. Ein Rocker. Und seine Mutter war eine Frau, die an Gott geglaubt hat. Aber er war sehr schräg in seinem Leben. Ein liebevoller Mensch, aber schräg. Und dann ist er gestorben an den Folgen von seinem Leben. Und an dieser Beerdigung, das war eine spezielle Beerdigung, ein ganzer Haufen Rocker im Gottesdienst, das war schön. Aber was mich beeindruckt hat an dem Mann, der gestorben ist, eben an dem Rocker, dass er ein Herz hat, das dem Gewicht gibt, das seiner Mutter ein spezielles Gewicht gibt. Obwohl seine Mutter wahrscheinlich auch nicht die einfachste war im Umgang mit ihm. Und da viel Fehler passiert. Er hat etwas gemacht. Jedes Jahr, wenn er Geburtstag hat, er hat Geburtstag gehabt, dann hat er einen ganz grossen Blumenstrauß gekauft und ist zu seiner Mutter gefahren und hat er an seinem Geburtstag den Blumenstrauß geschenkt. Und hat gesagt, weißt du, du hast mich auf die Welt gebracht. Ich will dir einfach dafür danken. Er sagt, wie so tief bin ich, das ist Gewicht. Das ist das richtige Verständnis. Und das ist wieder gegangen in seine Welt. Aber jedes Mal, wenn ich Geburtstag hatte, ist der Sohn ganz sicher auf der Matte gestanden, in einem riesen Blumenstrauß. Ich weiß nicht, was der Vater bekommt, warum der Vater nichts bekommen hat. Also wenn er das will, machen bitte auch dem Vater eine Wurst oder so, wäre sehr sympathisch. Das Ziel von Gott ist, Malachi heisst im letzten Vers vom Alten Testament, das Herz der Väter soll sich wieder zum Herz der Söhne kehren. Versöhnung ist ganz groß. Eine Und wir machen den ersten Schritt mit dem, dass wir denen Gewicht geben, die auch uns vielleicht schalten,